Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 des Team Deutschland Paralympics Podcast. Auch diesmal präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Ich bin Philipp Wegmann und diesmal habe ich nicht Neil bei mir, sondern einen anderen besonderen Gast. Und zwar den Sport- und Fernsehmoderator Sven Voss. Grüß dich.
Schönen guten Abend. Hallo Philipp.
Schön, dass du dich zu uns gesellt hast. Du hast heute, ja, wenn man so sagen will, vielleicht ein bisschen früher frei, mehr oder weniger.
Denn man hat nie frei.
Man hat nie frei, deswegen sitzt du auch hier.
Nee, das stimmt ja, als Sportreporter hat man ja eigentlich nie frei. Man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben.
Das heißt, eigentlich müssten wir unten moderieren aus dem Haus raus? Nee, das darfst du jetzt verpassen.
Nee, ich gucke dann nebenbei auf dem Handy.
Ja, okay, sehr gut.
Live-Scores.
Du machst normalerweise hier nämlich das Bühnenprogramm im Deutschen Haus. Da war eben auch der Medal-Moment vom Team Österreich. Leider gibt es keinen vom Team Deutschland, denn da gibt es heute keine Medaille zu bejubeln. Aber ich habe mich nochmal gefragt, weil das habe ich noch nicht herausgefunden, seit wie vielen Jahren machst du das hier, das Bühnenprogramm fürs Deutsche Haus oder bist fürs Deutsche Haus im Einsatz?
Das Bühnenprogramm mache ich noch nicht so lange. Das habe ich in Paris vor 2 Jahren zum ersten Mal gemacht bei den Paralympics und das war ein tolles Erlebnis und das hat echt gepasst für alle. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, ob wir das nicht nochmal jetzt auch hier in Italien machen und deswegen bin ich jetzt wieder dabei. Also eigentlich erst zum zweiten Mal, aber ich habe tatsächlich schon eine lange Paralympics-Geschichte, weil ich fürs ZDF vor 20 Jahren, Turin 2006, zum ersten Mal Kontakt hatte mit dem Parasport und dann eben gleich hier für die Paralympics in Italien war, in Turin. Und ja, war ein tolles Erlebnis, ist aber auch, vielleicht reden wir da gleich noch drüber, Wahnsinn, was sich seitdem getan hat.
Da reden wir definitiv gleich noch drüber. Erst müssen wir noch ein bisschen über den Sport reden. Mhm. Dennoch eine Frage zu deiner Rolle hier. Dazu gehören auch die Medal Moments, wenn die Athletinnen und Athleten hier entsprechend gefeiert werden für ihre Leistung. Das sind immer dann wirklich die ganz besonderen Momente hier, ne?
Ja, das sind die Highlights. Also mein Tag sieht eigentlich oder geht recht entspannt los, weil ich vormittags mir einfach nur die Wettbewerbe anschaue im Stream oder manchmal auch vor Ort, was natürlich dann ein noch tolleres Erlebnis ist. Aber dann komme ich irgendwann so, kurz bevor das Haus hier öffnet, komme ich hierher und dann haben wir eigentlich auch schon einen Plan, was wir abends machen. Manchmal gibt es Themenabende, morgen ist zum Beispiel der internationale Abend hier, dann kommt auch der IPC-Chef Andrew Parsons hierher und trifft sich eben mit der deutschen und der österreichischen Delegation und es geht ja viel auch um Netzwerken hier im deutschen Haus beziehungsweise im House of Friends mit den Österreichern zusammen. Und da bereiten wir uns drauf vor, aber du hast es schon gesagt, Philipp, das Besondere ist halt, wenn die Medaillengewinnerinnen und Gewinner hierher kommen. Also das ist immer so ein gewisses Kribbeln. Wir wissen, was wir tun, wir wissen auch, wie wir sie feiern, aber wenn sie dann da sind, ist es nochmal ganz besonders. Und nicht nur für uns, die Crew, die das aufbereitet, sondern eben vor allem auch für die Gäste, die hier im House of Friends sind, die ja dann teilweise die Medaillengewinner zum ersten Mal aus nächster Nähe sehen und dann mit ihnen feiern können. Und wir machen das immer so, wir stellen die Leute auf. Dann sind ganz, ganz viele fröhliche und freundliche Menschen, die denen dann zujubeln. Und irgendwann zeigen wir noch ein paar Bilder und dann ist einfach nur noch Gänsehaut, wenn sie dann reinkommen. Und dann gibt es ein kleines Interview auf der Bühne und dann meist noch ein Foto natürlich. Und dann dürfen natürlich alle auch ran und dürfen die Selfies machen. In dem Fall heute mit den beiden österreichischen Medaillengewinnerinnen der Familie Aigner. Ist ja auch eine verrückte Geschichte, die Froni und der Johannes, die heute Silber und Gold gewonnen haben.
Genau, das ist einer dieser besonderen Momente, den auch Annalena Forster schon erleben durfte, hier bei diesen Spielen. Heute hatten wir auch gedacht, vielleicht erleben wir ihn nochmal, den Moment. Leider ist er ausgefallen. Annalena Forster verpasst nach einem weiten Sprung in ihrem Super-G-Lauf das nächste Tor und ist dann ausgeschieden. Medaille also raus oder fürs Medaillenrennen raus. Sie hat aber danach in einem O-Ton auch gesagt, sie will für das Rennen morgen, was dann ansteht, gleiche Fahrweise beibehalten, nochmal analysieren, was da am Hang vielleicht falsch gelaufen ist und dann aber genauso eigentlich weiterfahren. Wie schätzt du das ein? Steckt man das dann so locker weg? Also sie kommt von Gold, von einer Disziplin, die ja eigentlich gar nicht so besonders liegt. Da hatten wir auch in den letzten Folgen jetzt drüber gesprochen und dann kommt sie zu einer Disziplin, wo sie vielleicht eigentlich mit dem Podium rechnet und dann kommt so ein Sturz. Du kennst sie ja auch so ein bisschen oder hast sie auch erlebt jetzt bei diesem Moment. Da ist sie ja eigentlich Profi genug oder was würdest du denken?
Also zunächst mal, Annalena Forster ist unkaputtbar und ist ja auch zu Recht der Kopf dieses paralympischen Teams. Viele schauen zu ihr auf und die ist ja nicht nur eine, die körperlich an Details feilt, die sich weiterentwickelt, sondern eben auch mental. Da hat sie auch uns alle so ein bisschen dran teilhaben lassen, hat ja auch viel erzählt, wie sie da auch gearbeitet hat seit den letzten Paralympics. Und ich fand es interessant, weil sie hat in dem Abfahrtsrennen ja auch schon so einen weiten Sprung gehabt, den sie aber dann noch irgendwie gut abfangen konnte und in der Linie blieb. Jetzt hatte ich den Eindruck, ging der Sprung halt leider in die falsche Richtung und sie hat das Tor dann nicht mehr erwischt und war dann selbst überrascht, auch wie weit sie fliegt. Ne? Ich glaube, das gilt aber für alle Athletinnen und Athleten, die hier bei Ski Alpin. Dieser Hang ist so ein bisschen unberechenbar und so viele Trainingsfahrten haben die ja dann auch nicht darauf. Und ich finde, also sowohl für ein Abfahrtsrennen als auch für ein Super-G muss halt alles dann auch passen. Und das weiß ja auch selber, ein Fehler und du bist dann eigentlich auch raus aus dem Medaillenrennen. Aber auf deine Frage zurückkommend, Annalena wird hier noch mindestens eine Medaille holen, weil vielleicht stärkt sie das sogar. Also jetzt hat sie vielleicht nicht mehr den ganz großen Druck, alle Medaillen mitzunehmen. Sie weiß, die Spanierin ist einfach super gut und souverän. Die hat sie einmal geschlagen, jetzt hat es nicht gepasst, aber jetzt ist sie wieder so die Angreiferin. Und ich glaube, das liegt ja auch sehr gut.
Vielleicht Verfolgerrolle. Ja, vielleicht ist es das diesmal. Es gibt aber auch gute Nachrichten vom heutigen Tag vom Super-G, nämlich Andrea Rotfuß. Die wird Vierte. Wir hatten ja hier in der ersten Folge mit ihr über ihren doch ja, sehr schweren Weg zu den Paralympics gesprochen. Hatte eine Depression, war viele Tage, fast 2 Jahre raus aus diesem ganzen Wettkampfgeschehen und im Ziel. Und dann auch im Interview danach war sie auf jeden Fall super zufrieden.
Also als ich die 4 aufleuchten sehen habe im Ziel, ich habe es gar nicht so richtig glauben können, weil ich mir dachte so, Wahnsinn, also die 3, die da jetzt mit 1, 2, 3 waren ja auch schon die 3 Mädels, die in der Abfahrt das ganze Rennen dominiert haben. Ja, die sind gefühlt gerade so ein bisschen unschlagbar tatsächlich. Deswegen da dann der 4. Platz, mega. Und als ich dann die Zeit nochmal gesehen habe, war ich noch ein bisschen mehr aus dem Häuschen, weil, um ehrlich zu sein, ich stehe jetzt keine 2 Wochen auf den langen Ski. Es ist keine 2 Wochen her, seit ich dies erste Mal seit einer mehr als 2-jährigen Pause wieder drunter gezogen habe. Und ja, es war einfach auch so ein bisschen so mit dem Trainer abgesprochen. Und ja, come on, ich fühle mich gerade gut, wir probieren das jetzt. Habe dann hier so wirklich die ersten richtig guten Schwünge auch, bei den Trainingstagen in Schnee zaubert. Beim Abfahrtstraining ja, war ich ja schon am Start, um mir die Piste ein bisschen anzugucken. Und ich habe mich wirklich gut gefühlt und dann war das so, okay, come on, wir probieren es. War so ursprünglich gar nicht geplant, aber warum nicht? Und da jetzt wirklich ja, das Rennen auf dem 4. Platz zu beenden, Wahnsinn. Also ist, ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil das war so ein Ding, was so lang, so weit weg schien. Und für mich selber eigentlich überhaupt in dieser Saison generell wieder am Start zu stehen, Rennen fahren zu können, so viel bedeutet hat und das mir so viel wert ist und dann wirklich so zum anderen auch schon die Quali geschafft zu haben, hier dabei zu sein vor Ort, das war eigentlich schon, hat sich angefühlt wie ein Medaillengewinn und jetzt hier der 4. Platz, überwältigend.
Also für mich freut sich jetzt wirklich sehr für sie, weil sie echt keine leichte Phase hinter sich hatte. Sven, irgendwie bei so Comeback-Geschichten sowieso, da geht einem ja irgendwie so ein bisschen auch das Herz auf. Hast du aus deiner Sportmoderationskarriere so eine Comeback-Geschichte, an die du dich vielleicht sogar gern zurückerinnerst? Oder die du so begleitet hast vielleicht sogar auch?
Ja, ich würde gerne nochmal bei Andrea bleiben, ja. Weil das ist schon auch wirklich faszinierend. Wir haben ja auch während Olympia, haben wir oft darüber geredet, was so ein 4. Platz eigentlich bedeutet. So nach dem Motto, erster Verlierer, weil du hast eben keine Medaille gewonnen. Und hier kommt eine, die ist im Ziel und freut sich riesig über diesen 4. Platz, weil sie weiß, dass sie da, was sie da geleistet hat, weil sie auch die Leistung der anderen 3, die vor ihr stehen, absolut anerkennt und sagt, die sind im Moment unschlagbar. Und auf der anderen Seite ist sie die erste Verfolgerin von den 3 Top-Leuten. Und sie hat ja auch gesagt, sie stand seit langem zum ersten Mal wieder auf den langen Skiern. Ja, also Abfahrt, Super-G, das sind halt Sachen, da hast du auch wirklich nur einen Versuch. Und sie hat aber dem Druck, den sie sich wahrscheinlich innerlich gemacht hat oder die vielen Fragezeichen, die sie hatte, dem Ganzen hat sie standgehalten und ist super glücklich über diesen Platz. Und ja, also da kann man nur den Hut ziehen. Und ich finde, das ist eine von vielen Comeback-Geschichten. Ich selber war nie Profisportler, aber als Hobbysportler kennt man es ja auch so ein bisschen. Dann hat man eine Verletzung und dann weiß man nicht, wie kommt man zurück. In dem Fall war es eher eine mentale Verletzung, wo man vielleicht auch drüber nachdenkt, ob das mit dem Sport überhaupt nochmal in Frage kommt, ob einem das wirklich auch hilft oder ob das wirklich manche Dinge vielleicht sogar noch schlimmer macht. In ihrem Fall, so höre ich es jedenfalls raus, hat es ihr auch geholfen, wieder Halt und Stabilität zu bekommen. Und jetzt mit den neuen Zielen, ich glaube, dass es Andrea zu einem zufriedeneren Menschen macht. Und dieser vierte Platz gibt ihr, glaube ich, unglaublich viel Bestätigung.
Ja, für sie schließt sich auch ein Kreis, hatte sie erzählt. Eigentlich hast du so gesehen zu ihr auch eine direkte Verbindung, eine paralympische, wenn du vor 20 Jahren auch das erste Mal in Italien schon dabei warst. Unwissentlich
stimmt.
Vielleicht
das stimmt,
in dem Fall.
Ja, genau. Wobei ich sagen muss, was mir auffällt, ist, wie diese Rennen hier abgebildet sind. Also wenn man das im Fernsehen schaut, im Livestream, so ein ganzes Rennen mit den Drohnenkameras, mit den Kameras von der Seite, diese Dynamik, die Zeitlupen, da hat sich so viel verändert. Dieser Parasport ist einfach genial aufgelöst mittlerweile und zeigt einfach, was für krasse Athletinnen und Athleten das sind. Wenn ich mich zurückerinnere, Turin 2006, da waren einfach, ich würde mal behaupten, ohne dass es jemand böse gemeint hat, aber da war halt der Parasport noch so ein bisschen unterm Radar, auch kameratechnisch. Und da war es eben nicht so, dass du jede Nuance sehen konntest, in jeder Zeitlupe sehen konntest, wie ist denn der Fehler passiert und wo hat sie Zeit gut gemacht. Heute siehst du das, aber damals musst du froh sein, wenn die Kameracrew dann eben auch die Goldmedaillengewinnerin im Ziel festgehalten hat, weil einfach viel weniger Kameras an der Strecke waren. Und das, finde ich, hat sich da auch schon in diesem Parasport unglaublich weiterentwickelt.
Ja, heute ist es so, dass gestern im österreichischen Haus die Snowboarder nochmal die Köpfe zusammenstecken und die Szenen analysieren. Ja. Können. Das sind ja auch technische Fortschritte, die gegeben sind. Nochmal kurz zurück zum Rennen von Andrea Rotfuß, denn da ist auch Anna-Maria Rieder mitgefahren, wird Elfte, war damit auch nicht ganz zufrieden, aber auch sie hat im Nachgang gesagt, sie wird noch ein Rennen haben und sie hat gesagt, sie will das auf jeden Fall aggressiver fahren und nochmal mehr reingehen, weil jetzt ja ihr Start in diese Paralympics, von daher sind wir gespannt auf das nächste Rennen. Mhm. Dann gab es noch ein Rennen von Alexander Rauen, wird ebenfalls Elfter beim Debüt, zusammen mit Guide Jeremias Wilke. Und beide waren danach richtig hyped.
Ja, wie war es, Paralympics-Debüt für dich, für euch?
Super geil. Also ich hatte einen Riesenspaß. Ich war brutal nervös oben. Und ab der ersten Kurve hat eigentlich alles gepasst. Ich hatte einfach nur Bock, schnell zu fahren. Und klar, der Fehler, der große, aber sonst war echt geil. Und auch hier jetzt im Zielbereich macht mega Spaß.
Terry, du wolltest mir die Aufnahmen vom Headset schicken. Was wird man da hören?
Ich habe ständig nur gehört, wie viel Spaß er hatte. Es kam ständig so ein kleines Jubeln bei allem, was er gesagt hatte. Ich habe mich auch zwischendurch oben mal umgeschaut. Da dachte ich eigentlich, der Abstand ist größer geworden. Er war einfach dran. Also, mega.
Was bedeutet es für morgen? Da dürft ihr die Ski nochmal anziehen und danach die kurzen Ski, die ihr eigentlich noch besser beherrscht.
Ja, die Vorfreude ist jetzt noch mehr da. Ich will im Super-Ski nah dranbleiben, um im Slalom noch den einen oder anderen zu überholen. Und klar, jetzt natürlich den fetten Fehler, den ich heute gemacht habe, will ich morgen sein lassen. Und mal schauen, was dann wird.
Also schönes Debüt für die zwei. Ja, sowas ist ja immer besonders, oder? So Debüts.
Super, auch wie der Guide dann sagt, und ich hab mich umgedreht und ich habe auch in jeder Nuance, in jedem Satz von ihm irgendwie einen Jubel oder ein Lächeln gespürt und gesehen, also sowas ist genial. Und ich habe heute nochmal nachgeguckt, wo der Alex herkommt und habe festgestellt, also ich komme aus der Eifel, aus so einem ganz kleinen Nest und er ist auch Eifler und kommt aus Wittlich oder ist zumindest in Wittlich in der Eifel geboren worden. Und das ist nur 15 Kilometer von da, wo ich herkomme. Und meine Frau sagt immer, das ist aus der Sackeifel, um das ein bisschen despektierlich zu behandeln.
Was genau bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass da sonst nicht viel los ist. Ich weiß nicht, wie Alex es sieht, aber ich freue mich drauf, ihn hoffentlich dann hier im Deutschen Haus mal zu treffen, weil da müssen wir ein bisschen über Heimat reden und wo er herkommt. Und ich höre es tatsächlich auch ein bisschen raus, wo er herkommt. auch wenn er ja längst nicht mehr dort lebt, sondern woanders studiert. Aber ja. Guter junger Typ
kennen
und
sich.
Ja, genau, die haben so eine Connection, glaube ich, bilde ich mir ein. Obwohl wahrscheinlich 40 Jahre zwischen uns beiden liegen. Aber ich freue mich, wenn ich ihn treffe und ich wünsche ihm viel Glück für das nächste Rennen. Ich glaube, mit so einem Start hat man einfach auch nochmal Bock, dann, oder hat es ja auch selber gesagt, da richtig was draufzulegen noch.
Das wird er wahrscheinlich tun. Mhm. Wer auch recht zufrieden, trotz der Ergebnisse, muss man eigentlich sagen, durch diese Paralympics geht, ist das deutsche Eishockey-Team. Auch da gibt es jetzt nicht so tolle Nachrichten. Gegen die USA gab es eine deutliche Niederlage, 0-13 hieß es am Ende. Davor war es ja 0-12 gegen China. Aber in den O-Tönen danach haben sie auch gesagt, dass sie einfach alles aufsaugen. Die wollen alles mitnehmen. Die sind nach 20 Jahren, das haben wir jetzt, glaube ich, auch oft gesagt in diesem Podcast, sind sie das erste Mal wieder mit dabei und sind einfach zufrieden, da zu sein. Mhm. Und das merkt man da auch, wobei das natürlich schon bitter ist, wenn man kein eigenes Tor schießt. Das ist einfach so, glaube ich, das, was so ein bisschen
das stimmt, zermürbend sein kann. Aber jetzt wussten die, glaube ich, auch schon vorher, wer da auf sie zukommt. Und wenn ich das richtig, korrigiere mich, aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja jetzt einfach irgendwann darum, nicht das nächste, sondern das übernächste Spiel zu gewinnen gegen den dritten der anderen Gruppe, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann gibt es ja durchaus noch Chancen, weiterzukommen. Also ich glaube, diese beiden Spiele waren nicht die, die man gewinnen musste. Natürlich ist es deprimierend, wenn man da so die Bude voll bekommt. Aber die werden ihre Schlüsse rausziehen und das, was ich gehört habe, ist die Stimmung eigentlich nach wie vor ganz okay.
Die kann man nicht
weil
brechen.
Weil ich glaube, die Perspektive ist noch, also es ist noch nichts verloren. Es gibt noch keinen Grund zu weinen.
Sie müssen noch Dritter werden, sie müssen noch gegen Italien spielen und das entscheidet sich dann morgen tatsächlich, beziehungsweise heute, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Aber genau. Da wird sich dann zeigen, da kann man noch um Platz 5 dann am Ende, ganz am Ende spielen, wenn das gut läuft.
Aber du hast natürlich völlig recht, sie müssen irgendwann mal ein Tor schießen, ohne Tor kein Sieg. Das ist jetzt eine Binsenweisheit.
Phrasenschwein?
Ja.
Sparkassen-Phrasenschwein, so, ja. Da kann eingeworfen werden.
Sehr gut.
Du bist seit 20 Jahren als Moderator, auch im Wintersport, oder vor allen Dingen im Wintersport, wenn ich das richtig gesehen habe, unterwegs. Wie war dein Weg zum Wintersport denn eigentlich?
Ziemlich kurios. Ich kam ja vom Kinderfernsehen beim ZDF, habe dort bei Logo als Reporter, war ich überall unterwegs in Deutschland und auf der Welt, habe Reportagen gemacht nach dem 11. September oder auch nach dem Tsunami 2004. Und dann hörte ich, dass die beim Sport jemanden suchen, der Interviews macht an der Bob- und Rodelbahn. Und dann hatte ich da irgendwie, der Sport ist bei uns im ZDF im vierten Stock und dann bin ich vom zweiten in den vierten gefahren im Aufzug und bin da in ein Büro reingelatscht und habe gesagt, ich habe da gehört und so weiter. Und dann habe ich einen Termin bekommen und zwei Wochen später stand ich da beim damaligen Sportchef und hatte so eine VHS-Kassette in der Hand und habe gesagt, ich hätte ja auch ein paar Sachen, die ich aufgenommen habe, wo ich Interviews mit Sportlern gemacht hätte. Und dann wurde ich gefragt, ob ich schon mal eine Sendung moderiert hätte. Und dann sagte ich, nee. Aber nur so On-Reportagen. Und dann hieß es, ja, wir suchen ja eigentlich einen Moderator an der Bob- und Rodelbahn. Und nächstes Jahr sind ja auch Olympische Spiele. Das war 2005 und es ging um 2006. Traust du dir das zu? Und dann habe ich einfach so im völligen Leichtsinn und Wahnsinn gesagt, ja klar. Und da ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, weil ich dachte, vielleicht prüfen die das irgendwie nach, ob ich das kann. Nee, das war am Ende vom Tag, hieß es dann, okay, geh mal in zwei Büros weiter, da ist der Leiter der Sendung. Das erste Rodelrennen ist in Altenberg am, 25. November. Da nehmen wir dich mit und wenn das alles gut läuft, dann nächstes Jahr sind Olympische Winterspiele. Und mit diesem Gefühl bin ich da rausgegangen. Auf der einen Seite dachte ich, scheiße, was hast du denn jetzt hier für einen Bären aufgebunden? Und auf der anderen Seite dachte ich, wenn das so einfach ist, dann zeige ich es denen. Und es hat dann gut funktioniert. Erstes Rennen in Altenberg mit dem Hackelschosch, der damals verletzt war, an meiner Seite als Experte. Und das war sowieso eine Eins. Und dann fiel irgendein Skirennen aus. Und aus 15 Minuten Zusammenfassungssendung wurden 90 Minuten Live-Sendung.
Ist ja fast wie das umgefallene Tor damals.
So ungefähr. Wir haben wirklich also jeden Rodler aus Kasachstan da runter sausen lassen und haben dann darüber gesprochen. Und wir haben uns sogar noch irgendwie so eine Requisite geholt für den Doppelsitzer. Da habe ich mit dem Hackelschosch noch auf diesem Doppelsitzer gesessen und dachte, ach guck mal, das ist ja eigentlich wie Kinderfernsehen. Wir müssen zeigen, wie es geht. Und mit dieser Einstellung bin ich dann auch weiter durchmarschiert durch die Saison. Und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, dann haben sie mich tatsächlich mitgenommen nach Turin.
Und dann ging es immer weiter im Sport, ZDF Sportstudio, es gab verschiedenste Sportarten, der Fußball war auch dabei als vielleicht die größte Sportart dann eben. Aber eben auch der paralympische Sport, wie du es jetzt schon gesagt hast. Hast du eigentlich eine paralympische Lieblingssportart oder was du besonders gern verfolgst? Muss ja jetzt auch gar nicht der Winter sein, könnte ja auch der Sommer sein.
Also ich finde, also ich bin großer Fan von Nico Kappel und war auch in Paris dabei, als er Silber geholt hat und finde ihn einfach großartig, mag aber auch bei den Paralympics schwimmen. Josia Topf, den ich auch schon mehrfach treffen durfte und interviewen durfte. Ein super genialer Typ. Und auch im Winter. Also ich finde, Annalena Forster ist halt auch einfach so ein Vorbild für uns alle. Und mit ihrer Positivität, das mag ich halt einfach an Menschen. Ne? Also Kampfgeist, aber ohne diese Verbissenheit, das mag ich gerne. Und wenn das noch mit Lebensfreude und Kameradschaft irgendwie gepaart ist und dann noch jemand sich nicht ganz so wichtig nimmt, das entspricht auch meiner Art von durchs Leben gehen. Und das mag ich gerne. Aber prinzipiell, du wirst es genauso sehen, ziehe ich vor jedem den Hut, der auf die Karte Leistungssport setzt, der ein Talent hat, was er an sich entdeckt hat oder was jemand anders an ihm entdeckt hat und der oder die dann einfach auch gegen Widerstände und gegen Grenzen ankämpft. Und das ist ja einfach im paralympischen Sport so enorm. Also dieses Grenzen verschieben, es traut mir keiner zu und eigentlich kann ich es körperlich nicht und deswegen mache ich es trotzdem und kann es dann auf großer Bühne präsentieren. Also Hut ab vor jedem, der zu den Paras fährt, aber auch zu jedem Sportler, zu jeder Sportlerin, die das auch freizeitmäßig macht. Also wir haben in Wiesbaden auch die Rhine River Rhinos, das ist ein Rollstuhl-Basketball-Club und da war ich auch manchmal mit dabei und habe auch selber mal im Rollstuhl gesessen und da mitgespielt und es einfach macht super viel Spaß und diese Chancengleichheit zu haben, in einem Rollstuhl auf den Korb zu werfen, das finde ich auch genial. Also die inklusivste Sportart überhaupt. Deswegen auch jeder, der das macht, vor dem ziehe ich den Hut.
Das noch vielleicht sogar ein Nachtrag, weil du es gerade gesagt hast, weil es mir gerade einfällt, Karte Leistungssport. Beim Eishockey, die Chinesen und die Amerikaner, die trainieren teilweise zweimal am Tag. Die Deutschen haben alle andere Berufe nebenbei. Also Das nochmal die Differenz, weshalb es auch einfach zu so Ergebnissen kommen kann. Und man muss sich immer nochmal vor Augen führen, trotzdem sind die Deutschen hier Top 8 der Welt.
Ja.
Also jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Schulhofmannschaft ist.
Das ist eine wichtige Einordnung, hast du völlig recht. Ich sehe es so ein bisschen wie wenn Deutschland gegen die Färöerinseln im Fußball spielt und dann eben 16-0 gewinnt, ne? Dann weiß man halt auch, wieso das dann passiert ist und es ist erklärbar. Ne?
Da spielt nämlich auch der Bäcker mit, oder?
Der
ist aus der Backstube.
Ja, richtig, genau. Ja.
Wir machen mal hier einen relativ harten Cut inhaltlich, weil ich nochmal mit dir über das Thema Russland und Weißrussland vielleicht kurz sprechen wollte. Es gab jetzt die erste goldene Medaille für das russische Team. Heißt, nach Sotschi 2014 wurde das erste Mal wieder die Flagge umgehisst und die Hymne gespielt. Gründe dafür waren erst Doping und dann eben der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Von der Stimme, die vor Ort war bei der Location, das war im Ski Alpin, hat mir gesagt, ja, es haben sich bei der Siegerehrung auch sogar einige Leute hingesetzt. Dann ein bisschen demonstrativ, wenn man so will. Es gab ein bisschen verhaltenen Applaus. Wir haben mit Lynn Katzmeier, die wir im Podcast begleitet haben, auch darüber gesprochen, wie das so aufgenommen wird in den Teams. Und sie meinte, es ist einfach wahnsinnig schwer, weil man irgendwie nicht auf einem Siegerfoto jetzt einfach so posieren will, aber es sind ja trotzdem Menschen, die einfach den Sport ausüben. Also wie man mit den Leuten umgeht. Wie nimmst du so Meinungen dazu in der Sportwelt wahr, jetzt in den letzten Wochen, auch in Vorbereitung auf die Spiele? Bei den Olympischen Spielen war es neutrale Flagge, jetzt bei den Paralympischen Spielen gibt es die eigene Flagge. Hast du da verschiedenste Meinungen gehört oder hast du das Gefühl, die Sportwelt spricht da eher eine Sprache, zumindest in Deutschland?
Naja, ich fange mal mit Andrew Parsons an. Der hat es ja versucht zu erklären, dass das ein demokratischer Prozess war, eben die russischen und weißrussischen Athletinnen und Athleten wieder dazuzunehmen. Und offenbar müssen da ja auch einige Nationen dafür gestimmt haben, dass das jetzt wieder so gekommen ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch schon eine Zeit lang her. Dass aber natürlich es dann jetzt eine Empörung gibt, aus meiner Sicht zu Recht, das kann ich auch gleich nochmal erklären, ist überhaupt nicht verwunderlich. Ne? Auch wenn er dann selber sagte, warum regen sich jetzt alle darüber auf? Es wussten doch alle, dass es so kommen wird. Ich finde es aber auch, die ganze Genese ist schwierig, weil bei manchen Verbänden kann man nicht richtig nachvollziehen, wie Dinge entschieden werden. Und jetzt hat man den Salat, in dem man einfach auch, ja, ich sag mal, Nationen aufeinander lässt, die auf politischer Ebene, auf geopolitischer Ebene verfeindet sind und die dann hier gegeneinander im Sport antreten. Das ist, glaube ich, nicht das, was man provozieren soll, weil am Ende sind es Sportlerinnen und Sportler, die haben 4 Jahre trainiert, um hier ganz oben zu stehen und müssen sich jetzt mit Dingen auseinandersetzen, die weit über eine emotionale Ebene und über eine sportliche Ebene hinausgehen. Da läuft eine Ukrainerin gegen eine russische Athletin, wie soll sie das ausblenden? Wie soll sie da ihre Leistung abrufen? Und auf der anderen Seite tun mir natürlich auch die russischen Athletinnen leid und Athleten, auf die jeder mit dem Finger zeigt, die, du hast es eben beschrieben, mitunter keinen Jubel bekommen, die beim Reinkommen ins Stadion ja auch nicht ausgepfiffen wurden, aber es war sehr verhalten. Also es ist eine ganz klare Trennung zwischen Gut und Böse, die gemacht wird vom Sport. Und es ist aber auch schwierig für die Funktionäre, das eben auf dieser Ebene zu halten, weil wir Journalisten natürlich dann auch immer nachfragen und nach einem Rennen natürlich auch fragen, wie war das jetzt, gegen eine russische Athletin oder einen russischen Athleten anzutreten? Und jetzt gewinnt der auch noch und jetzt hören wir auch noch die Hymne. Boah, es ist wirklich kompliziert. Ich finde, ein Thema, das man dabei nicht vergessen darf, und ich weiß nicht, ob das IPC das so richtig im Griff hatte, ist auch, dass natürlich die russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportler jetzt irgendwie ewig nicht aufgetaucht sind, seit es diesen Angriffskrieg gibt. Die haben sich keinen Dopingtests unterzogen, die haben irgendwo trainiert in ihrer Heimat und jetzt sind sie dabei und tauchen auf und mischen mitunter die sportlichen Ergebnisse auf. Und also ich bin jetzt kein Experte, ich schaue da auch nicht überall hinter jedes Anti-Doping-Programm, aber für mich, wenn ich da eins und eins zusammenzähle, ist das zumindest eine Unsicherheit, die es da auf sportlicher Ebene gibt. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch deutsche Sportlerinnen und Sportler über sowas nachdenken.
Ja, also Politik und Sport, viele wollen es immer trennen, aber bei solchen Situationen ist es einfach dann nicht zu trennen. Mhm. Was ich wirklich aber immer schade finde ist oder bitter, du hast jetzt auch angesprochen, ist, wenn es dann zu Lasten der Menschen geht, die ja der Punkt, den du jetzt eben angesprochen hast, wenn wir den jetzt mal beiseite lassen und sagen, sie sind einfach nur da für den Sport und haben auch 4 Jahre vielleicht dafür trainiert oder länger. Und Andrea Rotfuß hat das, glaube ich, auch heute gesagt. Sie hat gesagt, sie findet die Situation so nicht gut, aber die Russin hat das beste Rennen gefahren und deswegen steht sie auch erstmal zurecht oben, weil sie einfach die Schnellste war. So kann man das auch dann aus sportlicher Sicht vielleicht erstmal einordnen.
So kann man das aber sagen. Ich muss noch eine Sache ergänzen, weil es fällt mir gerade noch ein. Ich meine, die russischen Sportler, und da schaue ich mal auch so in die Vergangenheit, auch wie es früher in der DDR war, das sind nicht einfach nur Sportler. Das muss man, finde ich, auch sehen. Also Sport in Russland und in Belarus ist auch gehört auch irgendwie zum System. Jeder Sportler hat auch einen politischen Auftrag, wenn ich das richtig verstehe, und wird auch in die Welt geschickt, um zu gewinnen und auch für das Heimatland zu gewinnen. Und jetzt ist Russland halt international isoliert, das wissen wir alle, im Sport auch. Aber in dem Moment, wo man jetzt eben wieder die Hymne abspielt, sind diese Sportlerinnen und Sportler, die haben die Medaille für sich geholt, aber natürlich auch fürs Land. Und da wird sich im Kreml einer ins Fäustchen lachen und das gönne ich ihm nicht. Und das ist das, was mich dann auch wieder traurig und nachdenklich macht bei so einer Siegerehrung.
Ja. Wir gucken mal auf heute. Heutigen Dienstag, müssen wir dann in dem Fall sagen, was da noch an Sport ansteht. Und gucken jetzt vor allen Dingen mal auf die deutschen Athletinnen und Athleten, wer da so an den Start geht. Wir haben die Superkombi mit Annalena Forst, Andrea Rotfuß, Anna-Maria Rieder, Alexander Rauen mit Guide, Jonas Wilke und Christoph Glötzner, der in die Paralympics einsteigt. Mhm. Auch alles wieder um 9 Uhr, also sehr früher Start, kann aber verfolgt werden im Livestream, also da gerne reingucken. Para-Eishockey, wir haben eben kurz drüber gesprochen, das entscheidende Spiel um den eventuell dritten Platz in der Gruppe gegen Italien, auch schon morgens ab 10 Uhr, wird wahrscheinlich stimmungsmäßig ja super, oder? Gegen die Italiener zu spielen in Italien, da kann ich mir vorstellen, könnte gut was abgehen in Mailand.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, Stimmung tut dann generell gut, ne? Und die ist ja beim Eishockey, ist sie ja auch enorm, und wenn dann aber der Gastgeber spielt, dann dürfte das nochmal laut werden, und vielleicht ist genau das, was sie brauchen. Das wird nicht feindselig sein, aber die werden natürlich zum ersten Mal eine Kulisse haben, die komplett auch für die andere Mannschaft ist, und naja, das sind alles Sportsleute, die sind Kämpfer, die wollen gewinnen und müssen gewinnen, und ich glaube, dass sie da ein bisschen was rausziehen können. Und ja, du hast es eben ja auch gesagt, ich meine, die gehören zu den Top 8, mein Gott, sportlich muss da irgendwann jetzt der Knoten platzen, und da wäre jetzt ein guter Zeitpunkt morgen.
Wir drücken die Daumen fürs mindestens erste Tor, würde ich mal sagen. Paralanglauf steht auch an. Klassik-Sprint morgen ab 12.15 Uhr mit dabei. Bei den Frauen sitzend sind Andrea Eskau und Merle Menje, die einsteigt, und Anja Wicker. Stehend dann Katrin Marchand Und bei den sehbeeinträchtigten Frauen Lynn Katzmeier, Leonie Walter und Johanna Rechtenwald. Bei der entscheidet sich aber morgen spontan. Die steht auf der Startliste, aber ist noch nicht sicher, ob sie starten wird. Bei den Männern sind es Ela, Marburger, Weidner und Bolt. Das kürze ich jetzt mal mit den Nachnamen ab, die da morgen starten. Denn ihr guckt ja am besten einfach selbst rein oder hört selbst zu und dann wisst ihr auch mal, wer wer ist. Wer zum Beispiel jetzt alle noch nicht kennt. Sven, vielen Dank für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht. Wir werden uns noch ein paar Mal begegnen hier im Deutschen Haus und hoffentlich noch viele Metal Moments zusammenleben, würde ich
ja
sagen.
Ja, freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank auch für deine Zeit, Philipp. Und ich grüße alle, die diesen Podcast hören.
Bis dahin, bis morgen. Macht's gut.